Ja, schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Ingo, ein Glück, dass die Lieder nicht aus unserer Jugend sind, sondern ich meine, Laudato Si, das wäre vom heiligen Franz, ja, und das wäre dann 15. Jahrhundert. Ich weiß aber, was du meinst. Tatsächlich, ich danke dir ganz herzlich. Es löst ganz starke innere Gefühle aus, ja. Aber natürlich, für mich als Historiker ist ein Lied natürlich erst dann richtig gut, wenn es 300 oder 400 Jahre alt ist. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Der heutige Perikopentext hat schon mit dem Erntedank zu tun, aber man würde für heute eigentlich eher einen Predigttext erwarten, so wie den Kerstin eben gelesen hat. Ja, irgendwas, was so einen fröhlichen Aspekt in die Sache reinbringt. Das für heute vorgesehene Bibelwort ist allerdings recht schroff. Denn es hebt ganz plötzlich dann auf das Thema Geld ab. Geld. So, dann müssen wir natürlich alle wirtschaften. Und jeder hat also seinen ganz persönlichen Umgang mit der Geldbörse, mit seinem Portemonnaie und mit dem Thema. Und viele von uns können sehr gut mit Geld umgehen. Klare Rechnung, gute Freunde. Haben kommt von halten. Spare in der Zeit, so hast du in der Not. So ein Zyniker würde jetzt sagen, spare in der Zeit, so hast du in der Not auch nichts. Und bei Geld hört die Freundschaft auf. So, und das sind jetzt nur ein paar Sprichworte zum Thema Geld. Davon gibt es ganz, ganz viele, unüberschaubare Zahl. Und jetzt im Moment ist das Thema Geld natürlich auch sehr wichtig. Wir haben ja die Koalitionsverhandlungen. Da wird sehr viel über Geld gesprochen werden. Ja? So, und das steht dann in den Parteiprogrammen, steht es auch drin, Rote und Grüne, die wollen Geld ausgeben. Ja, das machen die gerne auf Schuldung oder auf Steuererhöhung. Und traditionell gelbe Politik ist es, das Geld erst zu erwirtschaften. Und dann stehen die dementsprechend dann auf der Bremse. Man darf gespannt sein. Das Thema Christ und Geld ist ähnlich problematisch. Die Partypäpste der Renaissance, die sagen, Gott gab uns das Amt, nun wollen wir seiner auch genießen. Ja, und dann holen sie sehr viel Geld rein und schmeißen es auch mit vollen Händen wieder am Fenster raus. Das ist eine einzige Ansammlung von Reichtum. Kann man sich, wenn man Rom mal besucht, kann man sich das da alles ansehen. Das totale Gegenteil sind die Franziskaner, die schwören, immer arm zu sein, und lehnen Geld vollständig ab. Franziskus, wir haben ja gerade schon gehört von ihm, ja, Laudato Si, der will auch auf seine Kleidung verzichten und zieht zunächst einmal nackt los. Geld, Schweinerei, schnöder Mammon. Protestanten sind da anders, aber auch nicht besser. Die calvinistische Lehre von der doppelten Prädestination besagt, dass der erlöste Christ daran erkennbar ist, dass er wohlhabend ist. Das wiederum führt zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Protestanten entwickeln dann ein Arbeitsethos, das sie tatsächlich alle reich werden lässt. Nach Max Weber ist der Protestantismus damit der Erfinder des Kapitalismus. So, und hier finden wir dann auch die Brüdergemeinden wieder, bergische Fabrikanten, bescheiden und fleißig, und dadurch werden sie reich. Amerikanische Charismatiker vertreten die gleichen Thesen. Bist du Christ, bist du reich. Das ist natürlich völlig unsinnig. Das gibt die Bibel so nicht her. Die Bibel hat nichts gegen Reichtum. Aber, und die Spannung müssen wir aushalten, das ist sehr, sehr zweischneidig. Die Worte Jesu zum Thema Geld sind ganz beeindruckend klar. Da hat Holger letzten Sonntag schon darauf Bezug genommen. Jesus spricht, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. So, wir sollen Steuern zahlen, klar, ohne Geld geht das nicht, musste Geld verdienen. Bei allen drei Synoptikern sagt Jesus, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Sondern alle seine Zuhörer, die kriegen dann Angst. Teilweise sind sie nämlich schwer reich. In der Bergpredigt bei Matthäus 6 sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. So, Jesus macht ganz klar, das erste Gebot, muss beachtet werden. Wenn Geld dein Gott ist, dann kannst du nicht selig werden. Jetzt können wir den heutigen Bibeltext lesen, in dem Paulus dann weitere Aspekte deutlich macht. Das ist der Perikopentext, der ist relativ lang, ja, ist aber vom Aufbau her auch ganz klar strukturiert. 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 15. Wie Christen geben sollen. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Schon in der Heiligen Schrift heißt es ja, von dem Mann, den Gott reich beschenkt hat, großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine Barmherzigkeit kann man immer zählen. Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür danken. Eure Gabe hätte demnach zwei gute Auswirkungen. Sie wäre nicht nur eine Hilfe für die notleidenden Christen in Jerusalem, sie würde auch bewirken, dass viele Menschen Gott danken. Durch eure Unterstützung zeigt sich, wie sich euer Glaube bewährt. Dann werden die Beschenkten Gott loben, weil ihr euch so treu zur rettenden Botschaft von Christus bekennt und so bereitwillig mit ihnen und mit allen anderen teilt. Sie werden für euch beten und wären gern mit euch zusammen, weil sich an euch die Gnade Gottes auf so wunderbare Weise gezeigt hat. Wir aber danken Gott für seine unaussprechlich große Gabe. Der 2. Korintherbrief ist ein Konfliktschreiben. Das Verhältnis von Paulus zur Gemeinde Korinth ist zeitweise mehr als angespannt. Die zanken sich, ja, die sind im Streit miteinander. Das wird dann wieder versöhnt, ja, aber Paulus ermahnt immer wieder aufs Neue die Korinther mit relativ einfachen Belehrungen. Korinth, das ist eine Multikulti-Hafenstadt, geschäftstüchtig, reich, gerissen. Und die Korinther gelten in der ganzen Antike als besonders sittenlos, also alles so wie bei uns in unserer Gesellschaft heute auch. Paulus betreibt Fundraising, das heißt, er sammelt Geld für die Jerusalemer Urgemeinde. Die ist nämlich pleite gegangen. Ja, Sozialismus hat noch nie funktioniert, noch nicht einmal bei Christen. Wir unterscheiden heute Spende und Almosen, eine Definition. Ein Almosen wird milde Gabe genannt. Das ist eine materielle Gabe an einen bedürftigen Empfänger ohne Erwartung einer materiellen Gegenleistung dieses Empfängers. Es unterscheidet sich von einer Spende durch den Beweggrund des Mitleids mit dem Empfänger. Mit einem Almosen verbindet sich häufig die Erwartung eines geistlichen Vorteils oder das Ableisten einer Buße, sodass in diesem Fall weniger das Verhältnis von Geber und Beschenktem im Vordergrund steht, sondern die Beziehung zwischen dem Almosengeber und Gott. Die Definition habe ich bei Wikipedia gefunden. Ja, also Muslime beispielsweise sind zum Almosen verpflichtet, ist eine der fünf Säulen des Islam. Das müssen die tun. Christen vor der Reformation, die kaufen sich Absolution durch Spende und bekommen dafür eine Spendenquittung, also den Ablassbrief. Und Paulus, der unterscheidet in unserem Text nicht so feinsinnig Almosen und Spende, Mitleid und Gemeinnutz, sondern es ist relativ einfach, die Jerusalemer Gemeinde braucht Geld. Paulus will, dass die Korinther eine Kollekte sammeln. Geld für die Gemeinde in Jerusalem, Unterstützung für die armen Christen dort. Und natürlich ein Zeichen der Verbundenheit. Die Korinther, also du und ich, wir spüren unser Portemonnaie. In dem Moment, wo dann einer sagt, spende doch mal was, dann, ne? Da fühlt man die blanken Denare und die Euromünzen. Gold und Silber fühlt sich glatt an, aber auch warm. Harte Währung, aber auch sicher. Sie haben es sich verdient. Wir haben es mit saurem Schweiß verdient. Die einen in einer Gerberwerkstatt, andere als Schiffsräder, manche als Tagelöhner oder auch in zwielichten Hafenkneipen, Bürovorsteher, Bauzeichner, Buchhalter, Ingenieure, Reinigungskräfte, Lehrer, Ärzte. Wir haben es uns verdient. Die Münzen fühlen sich gut an. Und schon bin ich im Konflikt. Ich bin ein Mängelwesen. Ohne Geld geht's nicht. Ich brauche doch meine eiserne Reserve. Spenden, ja, ja, aber schön vorsichtig. Ja. Paulus weiß das. Er kennt seine Korinther und da greift er zu einem Bild aus der Landwirtschaft. Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Die Alten, die kennen sich mit Landwirtschaft aus. Wir sind ja davon abgekoppelt, ja. Abhängigkeit von Klima und Jahreszeiten, damit überhaupt etwas wächst. Die Korinther, die verstehen das Bild vom Sämann sehr viel besser als wir. Landwirtschaft, das ist eine existenzielle Sache. Man benötigt Saatgut, um etwas auszusehen. Das heißt, von deiner letzten Ernte musst du etwas zurückbehalten für die nächste Aussaat. Das darf auch nicht zu wenig sein. Nicht auszudenken, wenn das Saatgut Schädlingen zum Opfer fällt. Dann hat man nur noch wenig für die Aussaat. Dann muss man im nächsten Herbst den Gürtel enger schnallen. Dann wächst nämlich nichts. Ganz schrecklich, wenn in Kriegszeiten die eiserne Reserve geraubt wird. Wenn man also nicht sofort massakriert wird, dann stirbt man wegen der ausgefallenen Ernte im nächsten Winter den Hungertod. Deshalb verteidigen die Bauern das Saatgetreide mit Klauen und Zähnen. Und nur durch den schwedischen Trunk kann man sie erpressen, das Versteck preiszugeben. Heute wird die Aussaat nicht mehr per Hand gemacht, ja, sondern wir haben Traktoren mit Computer und GPS. Ja, die setzen also alle 10 Zentimeter setzen die ein Saatkorn. Das geschieht dann vollautomatisch. So, das war in der Antike aber völlig anders. Der biblische Sämann, von dem Paulus hier spricht, der braucht viel Erfahrung bei der Aussaat. So, das, was die da machen, das nennt man Breitsaat. Ja, das, man sieht das Bild immer mal regelmäßig vom Sämann. Ja, der hat also eine Art Sack um sich hängen, ja, ein Tragetuch. Und da greift er dann mit der Hand rein und dann streut er das Saatgetreide aus. Breitsaat. Ist nicht einfach. Denn wer schon mal Grassamen ausgestreut hat, der weiß es. Immer fällt zu viel auf eine Stelle und zu wenig auf eine andere Stelle. Der Same fällt einfach nicht gleichmäßig. Das muss man üben. Mit voller Hand gleichmäßig im Bogen und bloß nicht zu wenig nehmen. Ein dummer Sämann, der geht über den Acker, macht die Hand nicht voll, immer nur ein paar Körner. Das könnte ja nicht reichen. So streut er also kärglich aus. Am Ende hat er sogar noch was übrig. Das ist völlig idiotisch. Man sät nicht zu wenig, dann wächst ja nichts. Die Alten wissen das. Auf dem Feld des doofen Sämanns wächst nur die Hälfte. Voller Sorge hat er gespart und geknausert und sparsam ist auch sein Ertrag. Dann ist er bald hungrig und dann geht er pleite. Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So ist das also mit meinem Gemeindebeitrag, mit der Spende, mit dem Almosen. Wenn man da jetzt im Bild bleibt, dann wird es klarer. Ja, deine eiserne Reserve, die ist lebensnotwendig, du brauchst sie. Wenn dann aber der richtige Zeitpunkt gekommen ist, im Frühjahr, dann musst du mit vollen Händen ausstreuen. Sonst kannst du im nächsten Herbst nicht ernten. Das Gesetz von Saat und Ernte gilt nicht nur für die Landwirtschaft oder für deinen Garten. Das gilt in ganz umfassender Weise. Ich bekomme zum Beispiel von den Leuten zurück, was ich ihnen gebe, an Freundlichkeit, aber auch an Unfreundlichkeit. Ich kann Liebe geben, ich kann Hass geben, das bekomme ich dann wieder, das werde ich ernten. Jesus sagt, gebt, dann wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn genau mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Gott lässt sich nichts schenken. Er sagt sogar einmal, testet mich doch, steht in Malachi 3. bringt die Zehnten ganz in mein Vorratshaus und prüft mich hierin, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen werde und Segen herabschütte, die Fülle. Das kann man ausprobieren. Christentum ist Erfahrungsreligion. In den Freikirchen sagen wir immer den zehnten Teil vom Einkommen. 10% für Gott. Das ist schon ein guter Richtwert. Das kann aber auch sehr gesetzlich sein. Mich hat das immer sehr unter Druck gesetzt. Ja, meine Mutter hat gesagt, du musst das machen. Ja, so. Und ich habe das aber nie geschafft. In meinem Herzen bin ich auch ein Knauser. Du sollst nicht aus Zwang oder aus Gesetz spenden. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ja, was ist mit mir? Ich bin kein fröhlicher Geber. Problematisch. Viele von uns sind gar nicht fröhlich beim Geben. In den 80er Jahren hat meine Muttergemeinde eine junge Missionarin unterstützt. Deren Motivation gefiel mir nicht. Und da habe ich mich über den Spendenaufruf sogar geärgert. Ich hätte es vielleicht locker sehen sollen. Sie ist locker. Um das Wichtigste rauszustellen. Du musst überhaupt nichts geben. Tu da nichts aus Unlust oder Zwang. Das schreibt Paulus so. Auch nicht aus freiwilligem Zwang. Wir Freikirchler, ja, mache ich doch gerne. Ja, und wir lügen uns da selber was vor. Das brauchst du nicht. Du sollst nicht mit widerwilligem Herzen etwas geben. Einem Herzen, was sich vielleicht traurig fühlt, unangenehm und dem das wehtut. Das ist eine ganz wichtige Regel. Du musst gar nichts geben. Sei ganz frei, nichts zu geben. Denn Kollekten und Spenden sind freiwillig. Wenn du keine Lust hast, dann lass es. Lass dich jedenfalls nicht drängen, sondern mach das, was dein Herz dir sagt. Du darfst also mit einem lächelnden Gesicht den Kollektenbeutel an dir vorübergehen lassen. Oder wenn draußen die Schüssel steht. Brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Brauchst nichts reinschmeißen. Wenn du gibst, dann aus Vertrauen, aus Dankbarkeit. Und mit Freude. Dankopfer sind übrigens in der Bibel das, was über den Zehnten hinausgeht. Und da gilt erst recht. Wenn, dann aus einem freien und fröhlichen Herzen. Wenn du dein Geld zur Bank bringst, dann bist du ja auch nicht traurig. Ja, sondern du freust dich. Ihr habt was gespart. Ja, und so soll das auch sein, wenn du was spendest. Es gibt auch so etwas wie eine himmlische Bank oder himmlische Zinsen. Das sagt Jesus, wenn ich mich nicht irre, auch in der Bergpredigt. Ja, da im Himmel, da spar dir dein Geld. Da kann auch der Rost nicht dran oder die Motten das auffressen. Wir müssen alle lernen, dass Gott uns reichlich versorgt, sodass wir abgeben können. Und wenn ich dann was abgebe, dann werde ich umso mehr empfangen. Das betrifft übrigens nicht nur Geld. Das geht dabei nicht um Berechnung, sondern um Liebe. Um das Leben in Gottes Liebe. Du kannst und du musst nicht mit einer Spendengießkammer die ganze Welt retten und beglücken und heilen und selber trocknest du vielleicht dabei aus oder du versauerst. Es gibt einzelne Pflanzen, die du ordentlich und sinnvoll wässern kannst, wenn du das möchtest. Und dann bist du auch an ihrem Wachstum und an ihrer Frucht beteiligt. Und das dient Gott zur Ehre. Und auch dir wieder zum Segen. Habe die Freiheit, nichts zu geben. Habe die Freiheit, viel zu geben. Dort, wo dein Herz dann auch dabei ist. Was du tust, das tue bewusst aus einem freien Herzen, in der Klarheit, die Gott dir in dieser Sache gegeben hat und mit der Freude, die mit einem richtigen Geben verbunden ist. So lebst du als ein Gesegneter und wirst anderen zum Segen. Gott hat es ja selbst gemacht. Er hat seine Hand nicht zugemacht. Er hat reichlich ausgestreut in die Welt. Brot, Wein, Baum, Blume, Tier, Mensch. Und ganz zum Schluss sich selbst. Gott hat sich selbst gesät in die Erde, ist am Kreuz gestorben und hat den Samen der Liebe ausgestreut in der Welt. In Johannes 12 heißt es, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wird das denn reichen? Ja, das reicht für alle. Es reicht zum Leben.
Es reicht zum Teilen. Es reicht zum Auferstehen. Wir brauchen nur zu ernten und weitergeben. Tief hineingreifen in unser Leben, zugreifen, Liebe nehmen, geben und aussehen. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe, heißt es am Schluss unseres Textes. Christus ist die Gabe. Christus selbst ist die Aussaat. Dies wird sinnfällig im Abendmahl. Amen.